Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann begrüßen wollen, der vor einiger Zeit schon ein Buch veröffentlicht hat, das sich im Lichte dessen, was gerade in Iran passiert, liest wie eine düstere Prophezeiung. Er beschreibt darin, wie der Westen seine Werte und Interessen verdreht und wie wir seit 20 Jahren schon eine seltsame Atomdiplomatie versuchen, mit der wir mittlerweile vollends gescheitert sind, sagt er. Und auch wenn die Begründung für den Angriff völkerrechtlich umstritten ist, sagt er, hat Israel mittlerweile eine geopolitische Revolution, so nennt er das, zustande gebracht. Assad in Syrien, die Hezbollah, die Hamas, jetzt möglicherweise das Regime in Teheran. Viele Iraner, sagt er, freuen sich ganz offen, dass Israel das Regime angreift. Und selbst von vielen Intellektuellen im Iran wird Netanjahu als der Einzige angesehen, der es mit dem Kampf gegen das Regime ernst meint. Was man dazu wissen muss, ist, all das sagt ein Mann, der selbst im Iran geboren und aufgewachsen ist. Herzlich willkommen, Ali Fatollah Nejad. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, trotzdem sagt Anna Lehmann, die heute bei uns zu Gast ist und die für die Kollegen der Taz das Parlamentsbüro leitet, trotzdem bleibt das ein völkerrechtswidriger Angriff, ohne Wenn und Aber. Und die Tatsache, glaubt sie, dass Netanjahu das macht, hat viel damit zu tun, dass er sich sicher sein kann, freie Hand zu haben, weil keiner widerspricht, die Amerikaner nicht, auch die Deutschen nicht. Es ist im Grunde genau die rhetorische Frontlinie, die wir gestern hier auch in der Sendung schon gesehen haben. Und die Frage dahinter lautet, was passiert eigentlich mit einer Welt, in der sich offenbar immer öfter das Recht des Stärkeren durchsetzt und immer seltener die Stärke des Rechts? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, wie sieht er das, wollen wir Jens Spahn fragen. Und wie redet er als der zweitmächtigste Mann in der CDU, als Fraktionschef mit dem Bundeskanzler darüber? Ist das der Abschied von der noblen Idee des Völkerrechts oder ist es einfach nur notwendiger Pragmatismus? Und was ist mit diesem Begriff, der seit gestern plötzlich in der Welt ist, nämlich dem der Drecksarbeit, die die Israelis angeblich für uns alle, wörtliches Zitat, erledigen? Die Frage, die sich viele stellen, ist, darf man so reden als Bundeskanzler, wenn Teil dieser Drecksarbeit auch der Tod vieler Menschen ist? Und warum für uns alle? Was ist mit denen, die diese Art von Drecksarbeit gar nicht für sich erledigt haben wollen? Herzlich willkommen, Jens Spahn. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und wie schaut Christian Mölling darauf? Einer, den man immer dann unbedingt fragen muss, wenn es um die Weitwinkelperspektive geht. Der ganze Nahe Osten, sagt er, wird gerade neu sortiert, neu geordnet. Und interessanterweise heißt der große Verlierer Putin. Die Wahl von Trump beschert Israel einen entscheidenden Moment, glaubt er. Plötzlich ist es ohne größeren Widerstand aus Washington möglich, Fakten zu schaffen. Die Frage ist, was ist mit internationalem Recht? Was ist mit dem, was wir regelbasierte Ordnung nennen? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben viel zu besprechen. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Fatollah Nejad, vielleicht die erste Frage an Sie. 6 Tage. Geht jetzt schon dieser israelische Angriff? Trump fordert die totale Kapitulation, fordert die Bevölkerung Teherans auf, die Stadt zu verlassen. Sind 10 Millionen Menschen. Wie reagieren die Leute im Iran darauf? Geht das überhaupt, 10 Millionen Menschen eine Stadt verlassen?
Das geht eigentlich nicht. Und ergänzend zu dem, wie Sie mich gerade vorgestellt haben, was halt die Perzeption auch der Iraner über Israel anbelangt.
Ja, ich fand das sehr interessant, ne, dass Sie das sagen.
Ich habe auch aber was anderes gesagt, das ist die eine Seite der Medaille. Die eine Seite der Medaille, die Sie zitiert haben, drückt die Verzweiflung der iranischen Bevölkerung aus, ob der Politik ausländischer Mächte. Mhm. Europäische Politik war oftmals beschwichtigend. Mhm. Deswegen hat man ausländische Macht oder ausländische Präsidenten und politische Führer gut geheißen, die Druck auf das Regime ausüben.
Also wenn es Leute, ne, im Iran, die gerade auf der Flucht sind,
genau.
Leute, die versuchen,
und Trump und Netanyahu gehören dazu. Aber das bedeutet nicht, dass die iranische Bevölkerung und geschweige ich eine positive Sicht auf Netanyahu hätten. Auf der anderen Seite ist es so, dass unter den kriegerischen Bedingungen sehr viele natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Mhm. Es gibt also zwei Seiten. Die eine Seite ist die Schadenfreude, ist die Genugtuung, dass halt die politischen und militärischen Führer ausgeschaltet werden, also die Unterdrücker werden ausgeschaltet. Auf der anderen Seite sind halt diese Szenen, die Sie gerade zeigen, also die in Mitleidenschaft gezogene Zivilbevölkerung.
Ja, ich fand diese Kontrastierung so interessant. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, weite Teile davon gelesen, wie wirklich krachend diese europäische und westliche Diplomatie, Atomdiplomatie gegen die Wand gefahren ist in den letzten 20 Jahren. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es da diesen Mann Netanyahu, der jetzt einfach Fakten schafft. Und ich habe etwas Ähnliches auch selbst vor ein paar Wochen in Syrien erlebt. Hinter vorgehaltener Hand nur. Aber die Leute sagen ihnen das. Die sagen, das, was die da machen, das ist nicht nur schlecht. Da ging es zum Beispiel um Nasrallah. Ja, das Ausschalten von Nasrallah, Hisbollah-Chef im Libanon. Das finden viele Syrer ziemlich gut und sagen, wir sind froh, dass wir die endlich los sind. Und das war ja eine wichtige Bezugsgröße für das Regime in Teheran. Das ist das, was ich meine.
Absolut richtig. Ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion, die wir führen, in Bezug auf Iran, aber auch den Nahen Osten, müssen wir Widerstände aushalten, Widersprüche aushalten
genau.
Und Komplexitäten aushalten. Mhm. Und was die Israelis im Gazastreifen gemacht haben, ist natürlich hochproblematisch. Auch in der Palästina-Politik ist hochproblematisch. Aber das, was sie in Bezug auf die von Iran geleitete Achse des Widerstands gemacht haben im letzten Jahr, wird von vielen in der Region eher als positiv betrachtet, weil diese von der Islamischen Republik angeführte Achse für die Menschen, für die Gesellschaften des Nahen Ostens einfach katastrophal war. Also nicht nur die iranische Bevölkerung hat unter das iranische Regime gelitten, sondern auch die nahöstlichen Gesellschaften.
Mhm. Wie schaut Anna Lehmann darauf? Ich habe das vorhin auch versucht, gerade mal sozusagen die rhetorische Frontlinie mal zu beschreiben. Weil das ist sozusagen der andere Teil der Wahrheit, mit dem wir leben müssen. Ich höre kaum einen Völkerrechtler, der sagt, das ist in Ordnung, was die da machen. So geht's eigentlich nicht, sagen die alle.
Ja, also ich fand es interessant, was Sie gesagt haben. Wir müssen halt Komplexitäten und Widersprüche aushalten. Auf der einen Seite sind wir uns, glaube ich, einig, niemand trauert diesem Regime in Teheran eine Träne hinterher. Mhm. Und für die meisten Menschen im Iran ist es wirklich eine Befreiung, wenn die weg sind. Auf der anderen Seite ist es ein völkerrechtswidriger Angriff auf den Iran. Das sagen Sie ja selbst, Völkerrechtler wie Kai Amos, ich stütze mich da auch nur auf deren Bewertung, sagen...
Da kommen die Bilder, ne? Um das einmal klar zu machen, was das dann in der konkreten Umsetzung heißt.
Iran bzw. Israel sagt ja, das ist ein Präventivschlag. Wir sind einem militärischen Schlag zuvorgekommen. Mhm. Aber selbst da gibt es Zweifel in der Frage, inwieweit war Israel oder bzw. war Iran schon in der Lage, eine Atombombe tatsächlich auf Israel zu werfen. Und auch dieser Präventivschlag hat ganz enge Grenzen. Insofern, es ist eine Verletzung des Völkerrechts. Und wir, der Westen, wir machen uns eben damit angreifbar. Das Völkerrecht ist unsere letzte Instanz, unsere moralische Basis. Also wir verurteilen die ganze Zeit den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da ist die Lage ja, also das sind unterschiedlich gelagerte Fälle, aber da wird ganz klar gesagt, das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Das können wir nicht hinnehmen. Wir können nicht hinnehmen, dass wir in einer Welt leben, wo das Recht des Stärkeren über die Stärke des Rechts obsiegt. Und jetzt stellt sich ein deutscher Kanzler hin und sagt, bravo, Israel macht für uns die Drecksarbeit. Ich finde das sowieso menschenverachtend, diesen Ausdruck, aber ich meine da...
Sie tun sich schwer mit dem Begriff?
Auf jeden Fall, ich finde es menschenverachtend. Also ich kann auch nicht sagen, also in Iran sind mittlerweile mehr Zivilisten als Militärs gestorben, wenn man Zahlen von Nichtregierungsorganisationen glaubt. Und ich kann doch nicht die Tötung von Journalisten, von Zivilisten als Drecksarbeit bezeichnen. Ich finde das zynisch und ich finde, das ist eine Wortwahl, die eines deutschen Bundeskanzlers nicht angemessen ist.
Herr Spahn, sehen Sie auch so?
Das ist sicher nicht das, was der Bundeskanzler gemeint hat, was er gemeint ist. Und wir können übrigens erstmal drüber reden, Recht des Stärkeren, Stärke des Rechts. Wer ist hier eigentlich der Stärkere? Und was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Es ist ja nicht so, dass das alles keine Vorgeschichte hätte. Mit dem Iran, der die Hisbollah finanziert, die Hamas finanziert hat, die den Terror ohne den Iran wahrscheinlich nicht nach Israel hätte bringen können am 7. Oktober, mit dem Iran, der Instabilität in die Region bringt, der Russland unterstützt im Krieg gegen die Ukraine.
Der durch das Chaos, das er stiftet, vieles von dem, was die Russen dort noch gemacht haben, erst möglich gemacht hat.
Ja, der Drohnenlief, anderes Meer liefert. Und der dabei ist, das ist ja unzweifelhaft jedenfalls, das Ziel hat, eine Atombombe zu entwickeln. Und der zum Zweiten es quasi als Staatsziel hat, Israel zu vernichten. Also das ist ja ausgesprochenes Ziel, die Existenz,
Staatsdoktrin
sozusagen, ja. Israel zu vernichten. Und da ist eben die Frage, muss man jetzt warten? Da können wir jetzt wirklich philosophisch viel über Völkerrecht und Recht reden. Muss man jetzt warten, bis die Atombombe da ist? Mhm. Und man dann im Zweifel gar nichts mehr tun kann, weil die Atombombe ja da ist? und dann das Regime geschützt ist in gewisser Art und Weise und gar noch die Instrumente hätte möglicherweise zu tun, was es seit Jahrzehnten sagt, zu tun, oder darf und kann man eben präventiv dann einen Schlag machen. Und was der Bundeskanzler ausgedrückt hat, ist ja auch das, und das, was Sie gesagt haben, seit Jahren, Jahrzehnten, also ich jedenfalls fühle mich schon seit langem unwohl mit der Iran-Politik, die immer wieder versucht, in irgendwelchen Verhandlungen dann doch ein bisschen Konzessionen zu kriegen. Dann ist die Frage, darf die internationale Atombehörde wirklich alles sehen, was zu sehen ist? Entwickeln die nicht doch weiter? In Wahrheit haben wir uns doch alle, oder zumindest die meisten, in den letzten Jahren, Jahrzehnten möglicherweise, nicht wirklich wohlgefühlt mit dem, was da passiert. Wir sehen, wir kriegen kein wirkliches Packende daran. Und die machen einfach weiter. Und das ist natürlich eine Grundsatzfrage, die wir in den freiheitlichen, westlichen Gesellschaften, genau, den Satz noch beantworten müssen. China, Russland, Nordkorea, Iran,
richtig,
deren Ziel ist im Kern ja auch der Kampf gegen die freiheitliche, liberale Demokratie. Jeweils in ihrer Nachbarschaft, aber auch grundsätzlich. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn das Völkerrecht nachher die Autokraten schützt, die uns bedrohen, die ja aktiv sagen und drohen, was sie vorhaben, muss man dann einfach da sitzen und warten. Die Debatte sollten wir schon führen.
Ja, aber Herr Spahn, jetzt mal ehrlich. Also Sie sagen, wenn das Völkerrecht die Falschen schützt, dann dürfen wir es aushebeln. Was ist denn das für eine Begründung? Also da entfernen Sie sich ja total weit vom juristischen Kontext. Dann ist es ja Mittel zum Zweck, je nachdem, wie es uns passt. Wenn wir uns mit jemandem unwohl fühlen, dann ist es legitim, das Völkerrecht zu
brechen. Das habe ich gerade nicht gesagt, Frau Lehmann. Wenn Sie, nein, habe ich nicht. Aber unabhängig davon ist die Frage, wenn jemand droht, die Existenz in Frage stellt, und dabei ist, sich die Instrumente dafür zu beschaffen. Die Frage muss man tatsächlich stellen, auch völkerrechtlich. Übrigens sehe ich das gar nicht so, dass einheitlich alle Völkerrechtler das Gleiche in der rechtlichen Einschätzung von sich geben, wie so oft in Rechtsfragen an der Stelle. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, was tun als westliche auch Wertegemeinschaft? Wissen Sie, wenn die Länder, wenn es hier um Regime-Change ginge als Hauptziel, um dieses englische Wort zu nehmen, das gerade diskutiert wird, also wenn das Hauptziel wäre,
das Regime dort loszuwerden,
wie beim Irak möglicherweise es gewesen ist, einfach dann einen Herrschaftswechsel herbeizuführen, dann würde ich die Debatte im Zweifel auch anders bewerten. Aber hier geht es um die Frage, ob da eine Atombombe entwickelt wird. Und das ist ja auch das Hauptziel der Angriffe, die Entwicklungszentren für eine mögliche Atombombe, die dann Israel und die Existenz Israels bedroht und der Region, glaube ich, am Ende auch noch mehr Instabilität bringt. Also das Hauptziel ist ja, und das sieht man ja auch in den Angriffen, die gemacht werden und wo sie sind, ist ja vor allem die Entwicklung der Bombe zu verhindern.
Vielleicht können wir das auch noch mal zeigen, um noch mal klarzumachen, was das heißt. Heute Nacht wurde das Hauptquartier, glaube ich, für innere Sicherheit zerstört. Und während die Kollegen das zuspielen, würde ich Christian Mölling an dem Punkt gerne noch mal fragen, weil es schon eine wichtige Frage ist. Ja? Also wie gehen wir damit um? Am Ende geht es doch eigentlich um eine ganz einfache Frage. Haben wir Prinzipien oder haben wir keine?
Nee, es geht eigentlich um die Frage, sind wir bereit für diese Prinzipien irgendetwas zu tun? Weil eine Völkerrechtsdiskussion, die sich auf schöne rote Bände, die habe ich ganz viele zu Hause stehen, deutsches, ne, also Völkerrecht, so wie es gelehrt wird, das ist das eine. Aber ein Völkerrecht, das nicht implementiert wird, für das niemand einsteht, das existiert dann eben wirklich nur auf dem Papier. Und da ist die Frage, welchen Unterschied sind wir bereit zu machen? Und das sogar in einer Situation, in der einer der wichtigsten und mächtigsten Spieler, nämlich die USA, sagen, ja, vielleicht ist das für uns nicht mehr so wichtig. Und auch in einer Region wie dem Nahen Mittleren Osten. Man sagt, naja, dieses Völkerrecht hat uns eben nicht das gebracht, was ihr uns davon versprochen habt. Wir haben keinen Frieden deswegen. Also was schützen wir hier eigentlich damit? Möglicherweise schützen wir damit die Falschen. Also wenn das Völkerrecht entweder sein Versprechen nicht einlöst oder aber, das ist sogar falsch, wenn Akteure nicht da sind, die bereit sind, das Versprechen des Völkerrechts einzulösen, nämlich es durchzusetzen, dann existiert das Völkerrecht in dem Sinne ja nicht. Für uns im Diskurs existiert es. Das ist ja eine typisch deutsche Debatte, sich vor allen Dingen auf das Völkerrecht zu beziehen. Andere Länder haben diesen Luxus eben nicht zu sagen, na, wir haben da halt eine normative Grenze und die verbietet uns bestimmte Sachen. Das ist in der Vergangenheit eine interessante Ausrede gewesen. Die wesentlichen Veränderungen, auch gerade in dieser Region, über die wir jetzt sprechen, die haben diejenigen natürlich herbeigeführt, für die das Völkerrecht nicht so wichtig ist, die eine andere Interpretation des Völkerrechts haben, die aber vor allen Dingen gestalten wollten. Ich glaube, es ist genau der Spannungsbogen, der eben beschrieben worden ist. Das muss ich für mich neu verhandeln. Das Völkerrecht alleine gibt mir keine Antwort auf die Fragen, die sich hier stellen.
Bitte? Sie sagen, das kann nicht mehr der alleinige Referenzrahmen sein.
Genau. Das heißt nicht, dass man es über Bord schmeißt. Man muss sich über die Konsequenzen, dass man, wenn man Völkerrechtsbruch jetzt zulässt und es nicht kommentiert und es nicht verurteilt und die rote Linie nicht nachzieht, dass das auch Konsequenzen hat. Damit sinkt die Kriegsschwelle. Damit mache ich ein Beispiel, ich mache ein Fass damit auf,
das ist genau der Punkt,
dass ich möglicherweise nur sehr schwer wieder zurückdrehen kann.
Die Welt
kann.
Wird unsicherer dadurch.
Genau. Und wir haben ja, es war ja eines der Argumente, auch mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, dass wir gesagt haben, auch hier gilt Völkerrecht. Wenn ich den Artikel 51 der UN-Charta nicht durchsetze, dann ist er nichts wert. Dann gibt es keine kollektive Verteidigung. Es gibt auch keinen Schutz für diejenigen, die eigentlich Opfer von Aggressionen sind. Aber das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, mit sehr anfassbaren Beispielen uns konfrontieren müssen. Und da können wir nicht sagen, Völkerrechtsprof hat A so gesagt und B hat so gesagt. Das hilft uns ja mit Blick auf die Frage, was ist denn da jetzt zu tun in der Region? Glaube ich gerade nicht so wahnsinnig viel weiter.
Herr Fatollah-Nejad.
Ich würde auch die Diskussion vielleicht in eine andere Richtung auf aktuelle Geschehnisse lenken wollen. Aber kurz zu der Diskussion. Ich glaube, die ist leider Gottes, diese völkerrechtliche Diskussion uns nicht weiterführt. Alle wichtigen drei Staaten in diesem Konflikt, USA, Israel und Iran, die haben das Völkerrecht gebrochen. Da kann ich eine Stunde lang von erzählen und Ihnen Beispiele dafür geben.
Aber ist doch gut, das mal klar zu sagen.
Und das ist halt die Wahrheit. Und die andere Wahrheit, die traurige Wahrheit ist, als jemand, der sich mit internationaler Politik, mit Schwerpunkt Nahost auseinandersetzt, das Völkerrecht spielt leider keine Rolle mehr und die Box der Pandora wurde geöffnet durch die USA nach 9/11 mit den völkerrechtswidrigen Angriffskriegen Afghanistan und im Irak. Und da wurde die Box der Pandora geöffnet. Das müssen wir uns auch zugestehen. Und danach gab es sehr viele, die dann, Verweis ja, der Westen hat das ja auch gemacht, dann haben wir dann ganz viele Akteure auch gemacht. Nicht zu sagen, der Westen war allein schuld. Aber diese Geschichte, das brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Ich will das jetzt auch gar nicht ausführen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es eine sehr weite Diskussion ist, die vielleicht jetzt auch jetzt nicht wirklich zielführend.
Das sehe ich ehrlich gesagt anders, weil ich finde, das könnte zumindest nach so vielen Jahren dann, nach mehr als 20 Jahren, vielleicht mal ein Moment der Wahrheit sein. Weil diese Widersprüchlichkeit, die erlebe ich ja Woche für Woche auch hier in dieser Sendung. Dass Menschen hier sitzen und sozusagen das Völkerrecht zitieren und sagen, das ist der Standard, an dem wir uns zu halten haben. Und dann taucht es in Sonntagsreden auf und dann reden wir von westlichen Werten und so weiter. Und wenn du dann nachfragst und sagst, was ist denn mit euren doppelten Standards? Das ist der Begriff, den die insbesondere im Nahen Osten, das ist der dir am häufigsten begegnet. Doppelte Standards. Ihr mit euren doppelten Standards. Eure Werte, eure Moral gilt immer nur dann, wenn es euch passt.
Sie haben ja vollkommen recht und ich bin total Ihrer Meinung. Aber das Problem ist, das können wir gerne in einer Völkerrechtsdiskussion machen, aber...
Aber lass uns einen Moment darüber reden, weil
lass uns die Zeit nehmen,
weil es ist wichtig, das mal grundsätzlich zu klären.
Sie haben vollkommen recht. Der Westen hat eine völkerrechtswidrige Politik auch im Nahen Osten geführt. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele nicht-westliche Mächte, die auch eine völkerrechtswidrige und menschenverachtende Politik führen. Und der Vorwurf der doppelten Standards wird auch zu Recht gegenüber dem Westen gesagt, aber es gibt auch gegenüber Russland, gegenüber der chinesischen Politik, gegenüber der iranischen Politik genau dasselbe zu machen. Also die Lösung ist, dass wir, und da sind wir vielleicht einer Meinung, dass wir die gleichen Prinzipien überall anwenden. So. Und egal, ob es völkerrechtliche Prinzipien sind oder menschenrechtliche Prinzipien, weil wenn wir das tun und dann geht die Diskussion auch vorne.
Aber jetzt mich nochmal fragen, also was ist denn das für eine Diskussion? Also mir kommt so vor, als sagen Sie alle hier gerade, na, weil andere das Recht brechen, ist es quasi de facto schon abgeschafft. Wir brauchen uns gar nicht mehr darauf berufen.
Ich finde das merkwürdig.
Also so habe ich es jetzt verstanden, aber es ist doch so, also Völkerrecht ist eine Vereinbarung. Wir greifen einander nicht an. Wir verletzen nicht die territoriale Integrität eines anderen Staates. Und zwar egal, von wem dieser Staat regiert wird, egal, wie schwach oder stark dieser Staat ist. Das Völkerrecht ist geschaffen worden, um gerade Staaten und Länder zu schützen, die eben nicht über diese militärische Stärke...
Das weiß ich, aber ich will ein
Beispiel. Und wenn sich starke Staaten jetzt sagen, in bestimmten Ausnahmesituationen ist es trotzdem erlaubt, der Zweck rechtfertigt die Mittel. Ich meine, was ist es dann noch wert? Dann können sich eben Staaten wie Russland und China, die werden sofort sagen, ja, wenn ihr das macht, dann dürfen wir
also
aber auch.
Ich kenne irgendjemand, Russland und Putin wartet darauf, irgendeine Begründung zu haben, weil wir, also die machen, was sie tun wollen, unabhängig davon,
ja,
was wir
sie
tun.
Sie versuchen immer eine Legitimation
dafür. Ja, aber Putin wollte die Ukraine überfallen, das hat er gemacht, unabhängig davon, was an der Stelle. Das Zweite ist, Vielleicht versuchen wir uns mal eine Sekunde lang in Israel hineinzuversetzen und die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich sage nochmal, Hisbollah, Hamas, 7. Oktober, Houthi-Rebellen, Jemen, Bedrohungslage in der Region, die Entwicklung im Iran, die klare Androhung, Existenzrecht Israels wird in Frage gestellt. Ziel ist Auslöschen des Landes. Mhm. Ja. So, da kann ich natürlich sagen, wenn sich alle Staaten auf der Welt an das Völkerrecht halten würden, in seiner reinen Form und Lehre, in seinem Ideal, dann hätten wir offensichtlich eine andere Welt. Und das ist ja genau die Widersprüchlichkeit, die gerade beschrieben worden ist. Das eine ist das Ideal, die Norm, und nach der streben wir natürlich auch weiterhin. Und trotzdem wissen wir, dass es die Realität
um das, was Herr
und auch die
hat.
Israelische
um die
Realität ist,
aber
wie sie ist.
Herr Spahn, es geht, nicht um, es geht nicht um Putin und ehrlich gesagt an dem Punkt auch nicht um die Mullah. Es geht um die Frage, was es uns wert ist. Das ist doch die Frage. Ob wir wenigstens an dem Punkt klar sind, das ist doch
die Frage. Aber die Frage ist doch gewesen, und da sind wir bei dem Wort der Drecksarbeit, wir alle haben doch gesehen, was der Iran dort macht in der Region. Und das, was der Iran in der Region gemacht hat, war jetzt auch nicht völkerrechtsentsprechend in dem, was er tat. Und wir haben es relativ konsequenzlos passieren lassen. Und die Vereinbarung, die es gegeben hat, ich meine, man kann auch wieder über Donald Trump sagen, was man will, aber mit Blick auf das, was im Iran passiert, war er im Zweifel manchmal klarer, als Annalena Baerbock es in den letzten, oder auch Außenminister möglicherweise, Außenpolitiker von anderen Parteien gewesen sind. Vielleicht waren wir tatsächlich in manchen Debatten der letzten Jahre, nicht nur mit Blick auf Iran, aber auch nicht ehrlich genug nicht und ehrlich, haben irgendwie eine Hoffnung gelebt, dass wir die irgendwie zur Vernunft bringen, indem in Genf oder sonst wo irgendwelche Verhandlungen geführt werden. Das ist offensichtlich nicht gelungen.
Herr Fethullah-Gulen, Sie sagten gerade, Sie seien missverstanden worden.
Ja.
An welchem
Punkt? Schauen Sie, Frau Lehmann, ich bin nicht nur in Iran geboren, ich bin als Kind während des Iran-Irak-Krieges im Südwesten Irans in der Erdölprovinz, also nah an der irakischen Grenze, aufgewachsen. Mhm. Ich weiß, was das Völkerrecht ist. Ich weiß auch, was für lebenswirkliche Konsequenzen der Völkerrechtsbruch, was halt die Invasion Saddam Husseins im Iran war, was ja der heftigste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Wir reden jetzt
war.
Über die 80er Jahre.
Ne? 80er Jahre, 80
die
bis 10 88.
Jahre. Genau.
Das weiß ich. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass 1982 Khomeini, der Revolutionsführer, einem UN-Waffenstillstandsvorschlag nicht nachgekommen ist, weil er um des Machterhalts willen diesen Krieg weitergeführt hat. Ich will nur damit sagen, die Sache ist kompliziert.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich kann nicht der Argumentation folgen, weil die Bösen sich nicht an die Regeln halten müssen, die Guten
das
jetzt auch
gesagt.
Nicht mehr tun.
Das
nein, aber so kommt es mir halt platt gesagt vor.
Ja, Herr Mölling. Sie müssen dann die Regeln gegenüber den Bösen durchsetzen. Ja. Und da fängt, das ist das Einzige. Also wir können ganz viel reden.
Genau.
Das ist auch der Charakter dieser Sendung. Aber am Ende des Tages, damit sich etwas ändert oder damit etwas bleibt, wird man etwas tun müssen. Ja. Und das ist nicht passiert. Ja, Im Gegenteil, es dreht sich ganz anders. Es gibt einen wunderbaren, leider englischen Begriff, der heißt Lawfare. Das heißt im Grunde genommen, Ihr Gegner guckt auf Ihren Rechtsrahmen und guckt, okay, wie bindet sich jemand anderes? Recht ist ja eine Bindung von sozusagen von Freiheit, die der Mensch sozusagen nicht im Sinne von Verantwortung, sondern von Handlungsfreiheit ohne Grenzen nimmt. Wie weit binden sich die anderen eigentlich? Und wo sind dadurch für mich Einfalltore? Dadurch, dass jemand sich das Völkerrecht auferlegt. Und brauchen Sie bei Deutschland nicht weit gucken. Wir haben das Völkerrecht immer wie ein Schild vor uns hergetragen in den letzten 30 Jahren und gesagt, deswegen können wir leider nichts machen. Ich glaube, die Diskussion, die wir beginnen müssen, und wir können dabei, glaube ich, immer noch zu dem Schluss kommen, dass Völkerrecht eine sehr sinnvolle Sache ist, ist zu sagen, okay, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich es durchsetze oder durchsetzen muss, das Völkerrecht, und wenn ich es nicht mache? Wie weit verändert sich die Situation? Und auch, obwohl ich es nicht mitgestaltet habe, und da ist ja Syrien eines der besten Beispiele, hat einen Außenminister, der gesagt hat, ihr müsst einfach miteinander verhandeln. Und andere haben gesagt, wir verhandeln hier nicht, wir schaffen neue Realitäten am Boden. Diese neuen Realitäten haben für uns sicherheitspolitische Konsequenzen. Also muss ich mich schon fragen, okay, wann engagiere ich mich oder wann mache ich das Völkerrecht so stark, dass man im Grunde genommen an mir und an diesem Recht, das wir teilen, nicht mehr vorbeikommt. Und in der Situation sind wir zurzeit nicht, vielleicht nicht mehr. Ich wäre dankbar für Hinweise, wie wir da wieder hinkommen können.
Aber die Frage ist ja schon, darf man, also ist es sinnvoll, Recht zu brechen, um Recht zu stärken? Ich würde sagen, nein. Aber Sie sind anderer Meinung.
Nee, ich glaube, das ist gerade auch bei diesen Fragen eine Frage von Verhältnismäßigkeit. Weil gerade wenn es um Fragen von Völkerrecht und Krieg geht, ist es immer eine Abwägungsfrage. Sie haben eben die toten Zivilisten angesprochen. Ja. Wenn wir ein anderes Szenario haben, nämlich es wäre ein legitimer Militärschlag gewesen und die gleiche Anzahl an Zivilisten wäre gestorben, dann könnte man argumentieren.
Das ist immer noch schrecklich.
dann fänden, ja, aber Moment, ist es genauso schrecklich wie das andere? Völkerrechtlich ist der Tod von Zivilisten das in einer bestimmten Abstufung akzeptabel, wenn das Ziel im Verhältnis zu den Toten steht und ich bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. Das gehört dann damit dazu. Krieg ist durch das Völkerrecht nicht ausgeschlossen. Er wird verregelt. Er versucht, das Barbarischste, was möglich ist im Krieg, einzuhegen und Krieg damit, Sie können sagen, führbar zu machen, aber es in bestimmte Grenzen zurückzubringen.
Sie waren gerade in Amerika, ne, Herr Spahn?
Ja.
Letzte Woche oder wann?
Montag, Dienstag, ja.
Okay. Wie erleben Sie die Debatte dort? Die Amerikaner diskutieren genau darüber auch. Und es wird von, insbesondere von Leuten, die Trump gewählt haben, Tucker Carlson, ja, ist der Wortführer im Bereich, das wird als Verrat empfunden, dass jemand wie Trump darüber nachdenkt und sagt, da gehe ich jetzt rein. Das Versprechen im Wahlkampf war, ich hole unsere Jungs nach Hause. Plötzlich reden wir wieder über die Frage, engagieren wir uns da jetzt oder nicht. Können Sie das nachvollziehen? Wie ist die Stimmung da?
Jetzt war es letzte Woche Montag, Dienstag. Mhm. Das war also, bevor sich die Dinge jetzt so entwickelt haben. Da war die Debatte noch nicht ganz so da. Aber natürlich gibt es eine grundsätzliche Debatte von einem US-Präsidenten, der gesagt hat, ich beende die Kriege dieser Welt innerhalb von 24 Stunden oder mit mir hätte es bestimmte Kriege nicht gegeben. Genau. Das ist ja das, was Donald Trump auch jetzt bezogen auf Putin und G7, G8 wieder mehr oder weniger
dumme
gesagt
Politik,
hat.
Dumme Politik, dumme Leute machen so etwas und so weiter.
Genau. Und jetzt findet tatsächlich innerhalb der republikanischen Partei, so wie sie jetzt ist, eine Debatte darüber statt, wie Sie es beschrieben haben, wo die einen sagen, aber es war doch das Versprechen, wir engagieren uns nirgendwo mehr. Genau. Und jetzt fährt der Flugzeugträger auf einmal Richtung Mittleren Osten. Was heißt denn das? Und dann gibt es die anderen. Lindsey Graham ist auch zum Beispiel ein Vertreter im Senat, andere in der Partei, die sagen, aber wir haben da eine Aufgabe und eine Rolle. Wir haben Israel in der Region und mit Blick auf Ukraine. Also es ist eine sehr intensive Debatte, die gerade dort stattfindet. Wer jetzt sozusagen politisch obsiegt und wer den Präsidenten am Ende überzeugt, das, glaube ich, vermag aktuell niemand zu sagen.
Sie mit Ihren Kontakten dahin, auch in die Administration, gehen Sie davon aus, dass die Amerikaner da reingehen? Vielleicht schon heute Nacht, während wir hier sitzen?
Ich kann nur spekulieren und von spekulieren halte ich persönlich in solchen Fragen wenig. Aber der Umstand, Flugzeugträger verlegen, dass Luftbetankung nach Europa verlegt wird, zeigt ja jedenfalls, dass sie für den Fall der Fälle die Optionen vorbereiten. Mein Eindruck ist, das ist das, was wir öfter sehen bei Präsident Trump, dieses sozusagen, ich baue das Drohszenario auf, um darauf zu hoffen. Er sagt ja immer wieder, er sagt, ich will nicht verhandeln, und dann kommt drei Sätze später, aber vielleicht sollten wir doch verhandeln. Oder kommt an den Verhandlungstisch zurück. Es ist irgendwie ja der Versuch auch, dieses Szenario wieder zur Verhandlung hin zu. Ich vermag mir da echt nicht zu sagen, wie sich das entwickelt und spekuliere da auch nicht mit.
Wenn die reingehen, wäre das ein Bruch des Völkerrechts? Amerika ist nicht bedroht.
Die Frage ist wahrscheinlich, wie, womit, auf welche. Ich bin kein Völkerrechtsexperte, muss ich dazu sagen. Deswegen will ich mich hier auch gar nicht als einer geben, müssten Sie im Zweifel sagen. Aber
hier ist Völkerrechtler, soweit ich weiß.
Ja. Ich fürchte, also wenn wir vier Völkerrechtler hier sitzen hätten, würde keiner sagen, das ist in Ordnung.
Nee, aber ich glaube, der Punkt ist vielleicht ein anderer. Der Punkt ist die Frage, wie wir an diesem Punkt gekommen sind, dass dieser Krieg vor ein paar Tagen losgegangen ist. Und ich glaube, alle Seiten haben einen Fehler begangen. Mhm. Wir haben kurz anfangs über die europäische Atomdiplomatie gesprochen, die 20 Jahre lang überhaupt nichts geschafft hat im Endeffekt. Die immer wieder sich vorführen lassen durch die iranische Seite, hat über wichtige sicherheitspolitische Themen nicht gesprochen, über die Regionalpolitik Irans nicht, über das Raketenprogramm nicht. Mhm. Diese zwei Sachen waren aber wichtig für die iranischen Nachbarn, inklusive Israel, aber nicht nur für Israel. Dann haben wir die Trump'sche Diplomatie, die auch nicht funktioniert hat, die auch diese beiden Aspekte in den letzten Wochen nicht beachtet hat. Dann haben wir die arabischen Golfstaaten, die diese Problematik auch nicht beachtet haben in den letzten Wochen. Dann haben wir die Islamische Republik Iran, die eine außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung und Strategie gefahren hat, die kollabiert ist, die nicht den Krieg ferngehalten hat von den iranischen Grenzen, die nicht Leid ferngehalten hat von den iranischen Grenzen, die gleichzeitig Tod Israels gerufen hat und ein Nuklearprogramm gemacht hat mit zweifelhaften Dimensionen. Ich sage nicht unbedingt, es gab militärisch, es gibt eine militärische Dimension, es gab aber eine militärische Dimension. Und also alle und Israel, ja, man weiß auch nicht, was für innenpolitische Gründe dahinter liegen, dass die Israelis jetzt diesen Krieg letzte Woche angefangen haben. Es gibt strukturelle Gründe, aber der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde liegt ja nicht nahe, dass was die IDF Bedrohung gesagt hat, es ist ein Point of No Return in Bezug auf das iranische
Atomprogramm. Und so argumentieren ja auch Völkerrechtler, die sagen, deswegen ist der sozusagen der Präventivkrieg, der Präventionsschlag, der ist da nicht gegeben.
Genau.
Anders als 67, Sechstagekrieg, wo die Nachbarn ja deutlich artikuliert hatten. Wir werden euch angreifen. Das ist jetzt hier nicht der Fall.
Und diese Frage, wie hoch jetzt die Rolle der Innenpolitik, der innenpolitischen Motivation von Netanyahu ist, das werden wir wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht klären können, sondern da müssen wir warten. Das Problem ist, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo die Amerikaner aufrüsten, wo es vielleicht einen, wie Sie korrekterweise gesagt haben, einen Schlag gegen das iranische Atomprogramm gibt. Das iranische Regime ist so geschwächt wie noch nie. Das Regime ist taub und blind mittlerweile. Es weiß gar nicht, was um sich was passiert.
Und die Israelis haben eine
vollkommene Lufthoheit. Die iranische Zivilbevölkerung wird mit Leidenschaft gezogen. Dann kommen solche undurchdachten, muss man sagen, und Aussagen von Trump, Teheran solle ganz evakuiert werden. Ja, dann kommt eine Regime-Change-Rhetorik von Netanyahu, die mit den Realitäten nicht passt, dass die Leute Teheran verlassen sollen. Wo sonst, dann müssen die Leute in Teheran auf die Straßen gehen.
Damit und sich zum dort Wechsel sicher fühlen, kommt. Meinen
genau,
Sie?
Sicher fühlen erst
sonst
mal.
Gehst du nicht also auf die Straße.
Es gibt so viele Widersprüche, aber wir müssen halt schauen. Und jetzt gibt es natürlich die diplomatische Lösung vielleicht auch. Die Iraner haben ganz klar so, gesagt, weil ihr Regime existenzielle Nöte hat, dass sie bereit sind, mit den Amerikanern zu verhandeln. Trump wird ein Trumpsches Diktat auferlegen wollen. Und da geht es nicht mehr um diese diplomatischen Diskussionen, die wir in den letzten Wochen gehabt haben, dass halt die Iraner im Gegenzug Sanktionsabkommen bekommen. Es geht darum, mindestens, dass die Iraner das Atomprogramm vollkommen einstampfen. Khamenei hat ja heute diese Rede gehalten, wo er gesagt hat, nee, machen wir nicht. Khamenei selbst, seit gestern Morgen wissen wir ungefähr, der ist wahrscheinlich nicht mehr Herr seiner selbst. Das hat heute auch das heutige Video gezeigt. Er ist nicht der Khamenei, den man kennt. Er ist vielleicht in so einer Situation wie Hitler im Bunker. Der weiß nicht, was er weiß, dass seine Leute drumherum alle weg sind. Ja, und er versteht wahrscheinlich ein bisschen, dass sein Imperium, was er sich da ausgemalt hat, zusammengebrochen ist. Er weiß aber nicht wirklich, was die Lage ist. Er sagt ganz am Ende seiner Rede, ja, die Leute, die können ja ihrem Leben nachgehen. So ist es nicht. Die Leute kommen nicht mal an Benzin, kommen nicht mal an Geld. Es gibt eine Panik, es gibt teilweise einen Exodus, nicht nur aus Teheran, sondern auch woanders. Also die Lage ist für die Menschen vor Ort in Iran sehr schlimm, aber sie ist auch von Widersprüchen geprägt, ja. Man sieht auch, es gibt israelische Schläge gegen den Machtapparat, gegen den Regimeapparat, gegen die Regiminfrastruktur. Und das wird aufgrund der iranischen Geschichte, aufgrund des Leides der Iraner eher begrüßt, natürlich.
Mhm. Herr Mölling, ist das jetzt sozusagen auch ein Window of Opportunity, wie die Amerikaner sagen? Ist das die günstige Gelegenheit, jetzt einmal an dieses Atomprogramm ranzukommen? Da reden wir dann, und das ist ja die Zwickmühle, glaube ich, der Amerikaner, über diese bunkerbrechenden Bomben. Wir reden über Anlagen, die teilweise 60 Meter tief in irgendwelche Felsen verbaut sind. Dafür braucht man Bomben. Da sehen wir sowas Ähnliches, die 14 Tonnen schwer sind. Dafür brauchst du diese B-2-Langstreckenbomber, die überhaupt in der Lage sind, die zu transportieren. Da sehen wir sowas. Das haben nur die Amerikaner. Das haben die Israelis nicht. Die können das gar nicht. Das heißt, geht es um diese Art von Waffe, Herr Mölling, die wir da sehen, die möglicherweise demnächst zum Einsatz kommt? Und wären die in der Lage, wirklich dieses Atomprogramm nachhaltig zu zerstören?
Ja, die einfache Antwort ist, wir wissen es nicht. Mhm. Und haben wir wieder die Parallele zum Konflikt in der Ukraine. Das ist keine Wunderwaffe. Ja, das ist bislang nicht in der Realität getestet worden. Hier geht es darum, 60 Meter mindestens nicht von irgendwas zu durchschlagen, sondern eben von Beton und von Gebirgsgestein. Ob das gelingt, weiß man nicht. Das kann bedeuten, dass man es mehrfach versuchen muss, dass man jeweils wieder gucken muss, wie weit sind wir denn eigentlich gekommen. Und die Frage ist dann auch, sind sie in der Lage herauszufinden, dass sie das Programm tatsächlich getroffen haben? Wie machen Sie das? Wollen Sie Strahlung sozusagen als Indikator nehmen? Oder wie stellen Sie eigentlich fest, dass die Mission erfolgreich gewesen ist, ohne dass die Leute an den Boden und in die Gegend letztendlich reinbringen? Ne? Aber technisch gesehen sieht das erstmal so einfach aus. Man nimmt ein paar Bomben, schmeißt sie da drauf und dann wäre es im Grunde genommen gelaufen. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Die Frage ist auch, wie setzt es sich fort? Also wir haben das ja eben gehört, das ist eine Machtressource und die ist hier ein Verhandlungsgegenstand. Mhm. Die Frage ist, welche anderen Verhandlungsgegenstände hat nicht das Regime, aber bilden sich sozusagen aus den Akteuren, die dieses Regime geschaffen hat, als Terrorexporteur. Was wird daraus im Grunde genommen nachher kommen? Also das ist, glaube ich, eher nochmal die Überlegung, wie kriege ich den Konflikt endgültig in den Griff oder was kommt eigentlich danach? Das klingt ja jetzt so, als würden wir hier im letzten Kapitel sein. Ich glaube, das sind wir nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wir kommen beide aus unterschiedlichen Perspektiven zu der Vorstellung, es kann sowas für eine Neuordnung geben. Ordnung klingt dann immer total gut. Aber vor der Ordnung kommt auch erstmal sozusagen das Neue. Mhm. Und da wird eine alte Ordnung abgeschafft. Das verläuft meistens nicht gewaltfrei in dem Zusammenhang.
Sicherlich. Und die alte Ordnung ist auch schon nicht gewaltfrei und die neue Ordnung wird wahrscheinlich auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber es ist jetzt ohnehin sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen. Mhm. Wenn Khamenei getötet wird, ist es, glaube ich, in meinen Augen Gamechanger, weil er ist die Inkarnation dieses Systems, ja. Aber er scheint ohnehin nur ein Schatten seiner selbst zu sein.
Also, wir werden das weiter beobachten. Und während die Welt auf Teheran blickt, geht in Deutschland ganz nebenbei die Aufarbeitung der Maskenaffäre vonstatten. Herr Schwan, ich weiß nicht, Ihr Lieblingsthema. Wir haben hier schon vor zwei Jahren mal sehr intensiv darüber debattiert. Das Thema lässt Sie nicht los. Wie oft denken Sie in diesen Tagen an diesen berühmt gewordenen Satz, Ihr Satz, ein legendärer Satz, wir werden einander irgendwann viel verzeihen müssen?
Ich denke tatsächlich häufig in diesen Tagen an die Zeit damals. Wenn wir uns noch mal erinnern, März, April 2020, jetzt gute 5 Jahre her. Übrigens, alle Entscheidungen, die wir gerade diskutieren, sind in diesen 6, 8 Wochen getroffen worden. In dieser Zeit, als die Pandemie über die Welt kam, das neue Virus.
Wir reden über März 2020, ne?
2020, ja. März, genau. 2020, April 2020, als dieses Virus über die Welt kam, als wir alle total unsicher waren, als hier in diesen Stühlen Virologen, Pflegekräfte, Wissenschaftler gesagt haben, wir brauchen Masken. Wir brauchen Schutz. Da ist im Grunde der gesundheitliche Kriegsfall eingetreten und wir hatten keine Gewehre und keinen Schutz. Mhm. Und ja, in der Zeit haben wir dann alles getan, koste es, was es wolle, um tatsächlich Masken, aber auch Desinfektionsmittel, anderes Schutzmaterial zu besorgen. Das war übrigens auch das gemeinsame Verständnis der Bundesregierung. Lieber Geld verlieren, sozusagen als Leben zu verlieren. Es soll im Zweifel Geld kosten, aber nicht Leben kosten. Und damit haben wir in den 3 Jahren, auch das will ich einfach mal einordnen, als Bund 440 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld, für die Hilfe für die Gastronomie, die Corona-Hilfen, Schutzschirmen für die Krankenhäuser, für die Pflegeeinrichtungen, Impfen, Testzentren und ja auch für die Schutzmasken ausgegeben. Hätte man mit dem Wissen von heute manches anders entschieden, ohne Zweifel. Aber wir haben damals eben in dieser Not gesagt, gemeinsam gesagt als Bundesregierung, wir wollen Abhilfe schaffen.
Welche Fehler haben Sie da gemacht?
Die Frage ist immer, würde ich mit dem Wissen von heute anders entscheiden? Ja. Würde ich in der gleichen Situation mit dem gleichen Wissen nochmal die gleiche Entscheidung treffen, etwa
ein
auch was
Open-House-Verfahren zu machen,
meinen Sie? Maskenbeschaffung angeht, würde ich das gleiche entscheiden. Ich denke oft an diese Sekunde oder in diesen Minuten, diese Stunde Rücksprache zu diesem Open-House-Verfahren, müssen wir sagen, ist ein bestimmtes Vergabeverfahren.
Genau. Können Sie das noch einmal erklären? Was war die Idee?
Dass wir hier, glaube ich, schon mal tatsächlich eine halbe Stunde lang
sehr
gesprochen
intensiv
haben.
Was sehr war intensiv. Die Idee dieses Open-House-Verfahrens? Man muss auch einmal, das ist wirklich wichtig, Frau Lehmann, den Kontext zu verstehen. Ne? Wir reden über März 2020. 16. März, erster Lockdown. 20. März, glaube ich, kommen die Bilder aus Bergamo. Wir waren alle schockiert und fassungslos und haben gemerkt, okay, das wird uns in Kürze auch betreffen. Dann kam immer wieder von medialer Seite der Druck, warum haben wir keine Masken? Bis hin zu Schlagzeilen, wie ich erinnere das so sinngemäß. Herr Minister, Sie gemeint, tun Sie endlich was. tut endlich was, besorgt endlich diese Masken. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, ein paar Masken zu beschaffen? Das ist sozusagen die Situation. Das war die Drucksituation, unter der Sie standen. Dann entschließen Sie sich, ein sogenanntes Open-House-Verfahren zu machen.
Da waren aber noch ein paar Entscheidungen vorher. Wir haben vorher entschieden, auch erstmal, wir haben ja massenweise Angebote gekriegt. Und du wusstest gar nicht, welche sind jetzt überhaupt real, welche sind belastbar, was ist Fake, wo versucht einer ein schnelles Geschäft zu machen. Goldgräberstimmung, vieles, genau, über das ich mich damals schon geärgert habe, heute noch viel mehr ärgere, wenn man mitkriegt, welche Margen da damals waren. Aber es war halt weltweit Wildwest. China hat den Markt zugemacht. 80% der Weltproduktion kam aus China. Und auf einmal wollte die ganze Welt Masken haben und es kam keine mehr. So, wir haben versucht, über Verträge direkt zu schließen. Hat leidlich funktioniert. An dem Tag, an dem ich entschieden habe, wir entschieden haben, dieses sogenannte Open-House-Verfahren zu machen. Das heißt in einfachen Worten, jeder, der zu einem bestimmten Preis, damals 4,50 Euro, die Maske anliefern kann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, dem nehmen wir die ab. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 20 Millionen Masken etwa, wenn ich es richtig erinnere, auf Lager. Zur Einordnung, wir haben 5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen. Wenn jeder von denen nur 2 Masken am Tag braucht, was wenig ist im Gesundheitswesen, um sich zu schützen in der Pandemie, dann reicht das halt nicht mal eine halbe Woche, so 20 Millionen Masken auf Lager. Und ich weiß noch genau, dass wir total unsicher waren, kriegen wir zu dem Preis überhaupt Masken geliefert oder nicht? Weil auf dem Weltmarkt die Preise immer hoch und runter gingen. Und ja, natürlich haben wir im Zweifel, wenn die ganze Welt Masken will, Sie auch welche besorgen wollen für Deutschland, dann sagen Sie natürlich, wir gehen es ans höhere Ende des Preislevels an der Stelle und nicht ans untere, weil wir wollten ja auch sicherstellen, aber wir wussten nicht, ob es klappt, dass auch was kommt.
So, und genau da sind wir jetzt bei des Pudels Kern, Frau Lehmann. Kollegen von der FAZ haben das neulich ausgerechnet. Laut FAZ haben wir als Bundesrepublik Deutschland offenbar 623 Millionen, sehr viel Geld, zu viel für die Beschaffung von Masken bezahlt. Die Basis ist dieser bekannt gewordene Suthoff-Bericht, Gesundheitsministerium, wo die zuständige Abteilung im Gesundheitsministerium ursprünglich einen Preis von 2,50 Euro bis 2,90 Euro empfohlen hat. Und Sie garantieren dann plötzlich in diesem Open-House-Verfahren 4,50 Euro. Das ist der Teil, der jetzt sozusagen zum Skandalon wird und den man nicht versteht. Warum diese 4,50 Euro? Ihre eigenen Leute, Ihre Fachabteilung sagt Ihnen, pass auf, wir haben da einen Preis ermittelt, 2,83 Euro, das wäre okay. Sie gehen hoch auf 4,50 Euro. Warum?
Ganz so, Herr Lanz, dass da sozusagen ein Preis ermittelt wird und dann steht der fest und da redet man nicht drüber, ist ja so ein Prozess in der Krise nicht. Ich sage noch einmal, wir sind in
das verstehe ich schon.
Der maximalen Krise, maximale Not, alle sagen, bringt was ran. Übrigens, der Bund wäre eigentlich gar nicht zuständig. Eigentlich sind die Länder zuständig und die Krankenhäuser zum Auch Besorgen von richtig. Masken. Dann haben wir beschlossen, mit den Ländern der Bund beschafft. Dann haben wir festgestellt, die herkömmlichen Wege funktionieren nicht. Innenministerium, Verteidigungsministerium, Beschaffungsämter haben zwar Verträge geschlossen, nur leider kam nie was an, weil irgendjemand mit dem sprichwörtlichen Geldkoffer uns das vor der Nase weggekauft hat. Also hat die Bundesregierung entschieden, ich lese das, manchmal habe ich so den Eindruck, alle denken, Spahn ist morgens wach geworden, jetzt wollte er Masken kaufen. Die Bundesregierung hat entschieden, dass das Bundesministerium für Gesundheit Masken, Schutzmasken, Schutzmaterial, übrigens auch Desinfektionsmittel, besorgt für die Länder und den Bund für das Gesundheitswesen. Der Krisenstab der Bundesregierung hat entschieden, dass wir nicht klassische Vergabeverfahren mit 3-6-monatigen Ausschreibungen machen, sondern innerhalb des Vergaberechts die Dringlichkeit
Alles
nutzen.
Klar.
So, und dann sind wir in der Situation. Und dann gab es tatsächlich über die Tage verschiedene Preise, Preisherleitungen, die sind 3000% gestiegen in kurzer Zeit, dann sind sie wieder runter. Es gab Tage, da kosteten die 13 Euro das Stück eine Maske, die heute Cents kostet. Und es gab Tage, da war es günstiger, weil es eben an so einem Wildwestmarkt sich so ergeben hat. Und dann haben wir zusammengesessen, ich kann mich wirklich noch an die Situation erinnern, beraten mit den Kollegen aus dem Ministerium und überlegt, was ist ein Preis, der sicherstellt, dass wir auch tatsächlich was kriegen. Bei Anlieferungen in Deutschland, bis dahin hatten wir Masken immer Anlieferungen Shanghai, Flughafen. Und dann haben wir sie zu eigenen Kosten rübergeflogen, war damals übrigens auch richtig teuer, diese Luftfracht. Da gibt's übrigens auch mediale Spektakel. Wenn der Flieger landet, dann standen Minister, Ministerpräsidenten da und haben den einen Flieger entgegengenommen, weil die so dringend gebraucht wurden. Also wir haben gesagt, wir machen einen Preis Anlieferungen in Deutschland inklusive Frachtkosten, was vorher auch nicht der Fall war. Und ja, wir haben dann gemeinsam entschieden und am Ende entscheidet der Minister, ist das meine politische Verantwortung. Wir sind an den höheren Teil der Skala gegangen, weil wir wollten auch sicherstellen unter den Bedingungen,
dass 4,50 Euro. War das falsch?
Aus heutiger Sicht hätte ich dieses ganze Verfahren nicht gemacht.
Das Open-House-Verfahren hätten Sie gar nicht gemacht.
Aus heutiger Sicht, wissen Sie, mit dem Open-House-Verfahren haben wir im Ergebnis, ich weiß gar nicht, 10% oder was der Masken von der Gesamtmenge besorgt, aber 99% des Ärgers, wie wir ja gerade an der aktuellen Diskussion merken. Also das Verfahren war gar nicht das erfolgreichste, ist aber offensichtlich sehr, sehr schwer zu handeln gewesen. Kann ich für künftige Krisen nicht empfehlen.
Nur noch mal, bevor Frau Lehmann gleich antwortet. Ist es wahr, ich höre das immer wieder, auch so gerüchteweise, dass das wirklich Wildwest war, so wie Sie das gerade beschreiben, dass sich die unglaublichsten Leute plötzlich angedient haben und sagten, selbstverständlich, auch wir können Masken besorgen, Prinzen, Könige, dubiose Gestalten zum Teil, Leute, die mit Textilien, mit Masken überhaupt gar nichts zu tun haben. Der Name Boris Becker fällt in dem Zusammenhang. War auch Boris Becker dabei?
Es gab verschiedene, ich weiß gar nicht mehr, ob er auch dabei war, aber es gab verschiedene, auch bekannte Namen, die versucht haben,
auf welchen
Wegen auch immer an uns ranzukommen. Aber ein anderes Beispiel, Beatmungsgeräte, Dräger in Lübeck. Da hat der König der Niederlande, da haben Staatsoberhäupter angerufen und Beatmungsgeräte bestellt. Und ich habe zu unseren Leuten gesagt, Leute, wir müssen jetzt sehr schnell sein und ich muss mich auch selber mit kümmern, weil wenn ihr es auf sozusagen Ebene des Ministerialrats macht, wenn da der König anruft, muss bei uns zumindest mal der Bundesminister anrufen. Wir müssen jetzt schnell in der Zeit, wo alle Staaten die handeln und kaufen, müssen wir zum Beispiel auch Beatmungsgeräte sichern. Haben wir im Nachhinein zu viel Beatmungsgeräte gekauft? Ja. Ja, mit dem Wissen von heute hätte ich weniger Beatmungsgeräte gekauft. Ich weiß aber auch, dass der spanische Ministerpräsident bei der deutschen Bundeskanzlerin gefleht hat, dass wir ihm 5 Beatmungsgeräte, muss man sich mal vorstellen aus heutiger Sicht, 5 Beatmungsgeräte zur Verfügung stellen. Mhm. Und wie schwer es uns das damals gefallen ist. Wir haben dann den Spaniern geholfen. Aber das war halt eine Zeit, das kann man sich heute, habe ich mal den Eindruck, kaum noch hineinversetzen, wo weltweit massive Not war. Und ja, mit dem Wissen von heute, ein Open-House-Verfahren würde ich nicht nochmal machen. Ja.
Frau Lehmann, ich muss noch mal die FAZ zitieren. In den Auszügen dieses Suthoffs-Berichts heißt es, Juristin moniert da, kann nicht nachvollzogen werden, warum die Preisfestlegung für dieses Open-House-Verfahren wie geschehen erfolgte, obwohl die Erkenntnis nachweisbar vorhanden war, dass der durchschnittliche Preis damals bei 2,83 Euro lag. 2,83 Euro. Versus 4,50 €. Das ist das Ding, worum es sich dreht. Und daraus ergeben sich knapp 700 Millionen Euro.
700 Millionen Euro und die Klagen, die jetzt anhängig sind,
genau.
Wo der Streitwert ungefähr 2,3 Milliarden Euro.
Aber worum geht es bei den Klagen? Aber, das ist ja der entscheidende Teil. Bei den Klagen.
Genau, aber die beziehen sich eben auf diesen Maskenpreis von 4,50 €. Genau. Also, doch. Herr Spahn, also Sie haben ja in vielem Recht, zumindest in Ihren Annahmen. Es war Krise, ja, es war Krise. Wir, die Bevölkerung, wollte, dass die Politik handelt. Genau. Und sie haben gehandelt. Und dann sagen sie, mit dem Wissen von heute würde ich sie so nicht noch mal handeln. Aber der Witz ist ja, und das offenbart eben der Bericht von Margareta Suthoff, die als Sonderermittlerin eingesetzt wurde von Karl Lauterbach, diese Maskenbeschaffung noch mal aufzuklären. Und zwar nachdem klar wurde, der Bund verliert hier reihenweise Klagen. Und es steht eine Schadenssumme von 2,3 Milliarden Euro im Raum mit Prozesskosten und Verzugszinsen vielleicht sogar 3,5 Milliarden Euro, die wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beziehungsweise der Bund aus dem Haushalt jetzt noch bezahlen muss. Und da aus diesem Bericht geht eben hervor, dass es eben doch Warnungen und Hinweise gab. Und zwar aus anderen Ministerien und aus Ihrem eigenen Ministerium. Die Frage, die Sie jetzt gar nicht beantwortet haben, wieso haben Sie sich denn eigentlich über den Rat Ihrer Fachabteilung hinweggesetzt und gesagt, 4,50 €?
Genau.
Sie haben gesagt, wir haben da gemeinsam zusammengesessen. Im Suthoff-Bericht heißt es, Sie haben das korrekt zitiert, zwischen 2,50 € und 2,90 € sollten die Masken kosten. Sie haben gesagt, 4,50 €. Im Ergebnis wurden Sie ja geradezu mit Masken überschwemmt. Also der Dienstleister, das ist die zweite große Frage, der Logistiker, den Sie beauftragt hatten, der konnte das überhaupt nicht handeln. Also wurde den Lieferanten gesagt, okay, ihr müsst spätestens bis 30. April war es, glaube ich, liefern. Und dann bekamen die aber gar keine Lieferslots mehr. Und im Ergebnis hat der Bund gesagt, okay, Frist verstrichen, Auftrag nicht erfüllt. Ihr bleibt jetzt auf euren Masken sitzen. Das ist nicht nur ein Millionenschaden gewesen für uns, für die Verbraucherinnen, das war ja auch für die Betroffenen, die sich da die Masken eingekauft hatten, zum Teil existenzbedrohend. Also das war das eine. Das andere war die Beauftragung dieses Logistikunternehmens.
Die Frage steht dann nochmal im Raum. Warum, und das ist ja genau der Kern des Vorwurfs, warum setzen Sie sich in der Sekunde sozusagen über die Empfehlung Ihrer Fachabteilung hinweg? Warum dieser Preis?
Also zum Ersten, es gab scheinbar, ich habe ja gar keinen Zugang seit 3,5 Jahren mehr zu den Akten. Ich kenne übrigens auch nicht den Bericht. Ich bin ja ganz interessiert, Frau Lehmann, dass Sie den Bericht kennen. Oder diese Texte, was immer genau das Ergebnis ist. Ich kenne es nicht. Ich bin dazu auch nie befragt worden.
Sie kennen diesen Bericht nicht?
Nein, ich kenne nur immer wieder, alle 2-3 Tage kommen Anfragen von Medien, die Passagen aus diesen Texten haben. Man fragt sich ja, mit welchem Interesse das jetzt immer so alle 2-3 Tage passiert und mit wessen Interesse. Dann werden wir damit konfrontiert. Ich kenne die Quellen nicht. Wenn es heißt, das Innenministerium, dann frage ich mich, wer im Innenministerium? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, im Krisenstab der Bundesregierung saß der Innenminister, saß der Finanzminister, saß die Bundeskanzlerin. Da haben wir Entscheidungen getroffen. So, zu den 2 Euro noch was aus einem Vermerk. Wir haben in den gleichen Tagen mit den Ländern, in einem Beschluss der Länder mit der Bundesregierung gesagt, wir gehen von Preisen von, ich glaube, es waren 4,60 Euro oder was aus. Das Problem war einfach, es war super volatil in der damaligen Zeit. In diesen Tagen gingen die Preise hoch und runter. Die sind innerhalb von Stunden teilweise 3000% gestiegen. Und ja, es gab Chaos. Ich will doch gar nichts. Ja, es war Chaos. Waren auf einmal in einem...
Herr Spahn, Sie haben selbst zu diesem Chaos beigetragen.
Ich weiß ja nicht, Frau Lehmann, wie Sie in der Situation gehandelt hätten. Wir waren auf einmal in einer Pandemie. Alle haben gesagt, wir brauchen Masken. Wir haben gemerkt, wir haben keine. Wir haben keine Vorsorge betrieben. Vorsorge zu betreiben ist teuer. Keine zu betreiben ist offenkundig noch teurer. So, alle haben zu Recht gesagt, die Pflegekräfte haben Klinikdirektoren bei mir angerufen und gesagt, Herr Spahn, wenn wir nicht in 10 Tagen Masken haben, stellen wir hier den Betrieb ein, weil wir das nicht verantworten können. Und deswegen haben wir ja damals alle Wege genutzt. Und oben Haus war übrigens nur ein Weg an der Stelle.
Und auch da gab es Warnungen.
Wir haben alle, ja, es gab Chaos. Ja,
und es gab Warnungen.
Ja,
das steht, glaube ich, auch in dem Bericht.
Es mag auch Frau Lehmann Warnungen gegeben haben. Das Problem ist nur, was wäre die Alternative gewesen? Nicht zu handeln, abzuwarten?
Noch andere Verfahren. Es war ja nur 1 von 4 Verfahren, wie Sie selber gesagt
haben. Stimmt, Frau Lehmann. Zum Beispiel die Hälfte der Masken, über die wir reden, gute 2 Milliarden, sind beschafft worden, indem wir Produktion in Deutschland angereizt haben. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, eine ganz reguläre sozusagen, mit dem Wirtschaftsministerium abgestimmt und haben hier in Deutschland 2,3 Milliarden Masken nach allen europäischen Zertifikaten und Richtlinien produziert, um die nationale Gesundheitsreserve für die Zukunft aufzubauen. Das ist die Hälfte der beschafften Masken etwa. Aber ich will da gar nichts dran schönreden. Ja, es war Chaos und wir sollten jetzt vor allem sehen, welche Vorsorge treiben wir eigentlich, damit wir nicht nochmal in so einem Chaos landen?
Sollte man das in einem Untersuchungsausschuss klären?
Wir haben miteinander vereinbart in der Koalition, dass wir eine Enquete machen um die Corona-Pandemie. Insgesamt übrigens, Masken ist ein Aspekt, es geht ja auch...
Kein Untersuchungsausschuss.
Die Enquete-Kommission wird das aufarbeiten mit Expertinnen und Experten.
Frau Lehmann überzeugt das nicht.
Ja, darf ich Ihnen kurz einmal sagen, was die Enquete leisten soll? Die Frage ist ja, machen wir das, was wir gerade machen? Auch medial machen... Schuldzuweisungen.
Darf ich eben einmal kurz... Herr Spahn, Sie dürfen Herr sofort, aber ich da hinten steht Suthoff-Bericht. Der entscheidende Punkt, und da haben Sie ja ein Glaubwürdigkeitsdilemma, da gibt es einen Bericht und der liegt im Gesundheitsministerium. Mhm. Das Gesundheitsministerium war vorher SPD geführt, ist jetzt CDU geführt. Mhm. Das heißt, Sie kennen diese Gesundheitsministerin.
Ich kannte auch den vorherigen.
Ich weiß, aber jetzt ist es auch noch die eigene Familie sozusagen. Sie sind Fraktionsvorsitzender. Sie sind der zweitwichtigste Mann hinter Friedrich Merz. Sie sitzen im Koalitionsausschuss, die Ministerin nicht. Sie sitzen da. Sie wollen der Öffentlichkeit nicht ernsthaft erzählen, dass Sie, wenn Sie wollten, jederzeit diesen Bericht lesen können.
Also erster Teil, für mich wäre es ohne Zweifel sicher leichter in der aktuellen Debatte, wenn der Bericht, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Bericht ist, weiß gar nicht, ob es Quellennachweise, ich weiß gar nicht, wie der entstanden ist, was das für eine Methode ist.
Haben Sie mal versucht zu kriegen?
Nein, nicht jenseits, was soll ich jetzt sagen, gib du ihn mir heimlich hintenrum, nein. Natürlich werde ich genauso behandelt. Ja, Frau Ministerin, Frau Wagen hat ja gesagt, sie wird das auch dem Gesundheitsausschuss, dem Haushaltsausschuss entsprechend zur Verfügung stellen.
Aber sie wird es nicht öffentlich machen.
Das Problem, also erstens, für mich wäre es leichter, wenn dieser Bericht öffentlich wäre, dann könnten wir das mal im Kontext miteinander diskutieren und nicht so. Zweiter Teil, es wird gesagt, da sind Namen drin, viele Namen drin, Persönlichkeitsdaten, Datenschutz.
Können Sie schwärzen.
Und zum Zweiten, Prozessfragen sind da drin von laufenden Prozessen. Frau Lehmann hat es angesprochen. Übrigens laufende Prozesse hauptsächlich wegen mangelhafter Masken. Also hätten wir für mangelhafte Masken gezahlt damals, gäbe es heute gar keine Debatte, aber wir hätten Steuerzahlergeld für mangelhafte Masken ausgegeben.
Das ist alles richtig.
Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch in der nächsten Sitzungswoche im Haushalts- und Gesundheitsausschuss beraten wird. Die Frage ist nur, weil das war ja Ihre eigentliche Frage, wie findet die Aufarbeitung statt? Wir haben ja noch ein paar mehr Themen. Impfen, Impfempfehlungen, Schulschließungen, Lockdowns.
Heute ist Maskentag hier.
Das verstehe ich, aber die Aufarbeitung sollte trotzdem in der Breite stattfinden.
Verstehe
und dafür
alles.
Ist Herr Spahn, das Instrument, das wir wählen wollen, die Enquete. Kommission. Okay. Ich würde sie gerne noch vor der Sommerpause einsetzen. Ich würde gerne, dass sie im September beginnt, weil wir alle spüren ja, jenseits dieser Einzelmeldungen und Einzelwertungen und auch dieser Versuch von Schuldzuweisung, macht es Sinn.
Sie drehen das Ding jetzt um. Das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Ich nehme Ihnen ab den Druck. Ich nehme Ihnen ab die Situation. Ich bin in der Lage, das ein bisschen zu abstrahieren. Ich verstehe das. Und man möchte in der Situation auch nicht Politiker sein. Wenn man aber sagt, ich bin aufrichtig daran interessiert, das Ding aufzuarbeiten, ist es nicht nachvollziehbar und einer deutschen Öffentlichkeit auch nicht zu erklären, warum Sie als Fraktionschef der CDU eine CDU-Gesundheitsministerin nicht bitten können, Ihnen diesen Bericht zu überlassen. Und es wird dann
Sie
sogar
meinen
noch
jetzt
ein bisschen
mehr persönlich.
Also ich im Parlament.
Aber ich werde ja im Parlament, die Frau Ihnen,
also wem auch immer. Eins möchte ich schon mal gar nicht. Dann säßen wir hier schon in der nächsten Sendung, dass ich jetzt exklusiv diesen Bericht kriege oder diesen Text.
Nicht exklusiv. Sie können ihn direkt danach auch öffentlich machen.
Genau. Ja, aber wenn Frau Wagen mir sagt, es gibt da ein paar Themen, Prozessrisiken, Datenschutz. Wir müssen diesen Bericht erstmal auswerten, der übrigens ja vom Vorgänger noch entgegengenommen worden ist. Aber unabhängig davon macht sie das doch gerade genau mit ihrem Team. Das hat sie doch gesagt.
Nein.
Und dann wird sie entscheiden, auf welchen Wegen der Öffentlichkeit.
Da entsteht ein ganz komisches Gefühl, das wissen Sie doch auch. Es entsteht ein Gefühl der Mauschelei und es wird noch absurder, wenn man dann mitkriegt, dieser Bericht soll eigentlich genau genommen niemals veröffentlicht werden, sondern denn demnächst soll ein Bericht über den Bericht veröffentlicht werden. Dann wird es vollkommen
grotesk. Immer wieder sagen,
das ist nicht aufarbeitet. Und ich verstehe nicht, warum man einem Land, das nicht nur Sie, sondern das ganze Land, diese Gesellschaft, hat echt einen Preis gezahlt für diese Corona-Pandemie. Und daran sind Sie nicht schuld. Niemand ist daran schuld. Möglicherweise Leute, die irgendwas mit der Herstellung dieses Virus zu tun hatten. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind es doch diesem Land schuldig, an dem Punkt einmal zumindest diesen Moment der Erlösung zu schaffen und zu sagen, pass auf, so ist das gelaufen.
Ich würde diesen Bericht gerne selber lesen. Ich würde ihn auch gerne hier hinlegen, mit Ihnen gemeinsam lesen. Ich muss nur zur Kenntnis nehmen, wenn Frau Wagen sagt, wir müssen den erst einmal durchschauen, was Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Prozessrisiken angeht. Ich bin sicher, sie wird, also ich hätte den lieber schon vor 3 Wochen gleich mit, oder wann hat die Debatte begonnen? Vor 2 Wochen am liebsten auf den Tisch gehabt. Weil dann würde ich mal wissen, was da drin steht. Ich würde mal wissen, mit wem überhaupt gesprochen worden ist. Mit mir ist zum Beispiel nicht gesprochen worden, was ich irgendwie, ich hätte gerne meinen Beitrag geleistet zu diesen
Sie hätten heute die Chance, darüber zu reden.
Ja, klar. Ja. Es wäre mir lieber. Ich habe aber auch deutlich gemacht, glaube ich, dass es gut wäre, wenn wir bald im Bundestag eine Grundlage hätten, darüber zu reden.
Zum Beispiel auch über die Frage der Logistik. Das ist der zweite knifflige Punkt in diesem Bericht. Eigentlich sollten die Masken vertrieben werden, verteilt werden über das Bundesinnenministerium.
Mhm. Doch. So also, ist es. Also
offensichtlich hatten die Kollegen im Bundesinnenministerium mit denen gesprochen, die man in diesem Land üblicherweise fragt, wenn es um die großflächige Verteilung von Dingen geht. Leute, die da eine Kompetenz haben, DHL und Schenker in dem Fall. Mhm. Und dann kommen sie plötzlich und sagen, nee, da gibt es einen Betrieb, ein Logistikunternehmen, keine kleine Klitsche, großes Logistikunternehmen, in der Nähe meines Wahlkreises, ist nicht Ihr Wahlkreis, wird häufig falsch berichtet, in der Nähe Ihres Wahlkreises, Fiege, da sehen wir die, und die machen das. Die haben bereits Masken eingelagert, dann kommen wieder Ihre Leute, auch die Leute aus dem Bundesinnenministerium und sagen, nicht gut, sollten wir so nicht machen, lass es uns bitte mit den anderen machen. Und Sie sagen dann an, das macht jetzt Fiege aus dem Münsterland, wo ganz in der Nähe mein Wahlkreis ist. Können Sie nachvollziehen, warum Leute das merkwürdig finden?
Also erstmal, diese Diskussion ist ja nicht neu. Darüber habe ich schon mehrfach in einem auch hier schon drüber gesprochen. Und ich kann es gerne noch mal erläutern. Es ist übrigens entschieden worden, nicht, dass das Innenministerium die Masken verteilt, sondern dass die Länder an die Krankenhäuser verteilen und wir über die kassenärztlichen Vereinigungen an die Arztpraxen verteilen. Es ist vom Krisenstab der Bundesregierung entschieden worden. Da sitzt auch das Innenministerium. Für mich ist der Ansprechpartner der Innenminister. Ich weiß nicht, wer in diesem Bericht, den ich nicht kenne, aus dem Innenministerium was gesagt hat. Ich weiß nur, dass wir im Krisenstab der Bundesregierung beschlossen haben, nachdem es nicht geklappt hat in den herkömmlichen Strukturen. Ich meine, wir haben es ja probiert. Dann wurde mir immer wieder gesagt, morgen kommen aber Masken. Und dann kam keine. Und dann ist die Frage, ob du dann irgendwann sagst, und das war dann die Entscheidung des Krisenstabes mit eben den anderen Ministerien, wir machen das anders. So, dann gibt es das Unternehmen, Fiege, das führend war und ist in der Gesundheitslogistik, das einer der größten Logistiker Deutschlands ist und das aus der Erfahrung, es hat einen Standort auch in Bergamo, wir erinnern uns, aus der Erfahrung ganz zu Beginn in Norditalien heraus proaktiv ein Pandemiekonzept geschickt hat. Weil selbst Masken muss man unter hygienischen und Qualitätsmasken Maßnahmen und Aspekten einlagern. Und wir brauchten auf einmal ganz kurzfristig Lagerfläche, weil auf einmal war angekündigt, jetzt kommen Flieger. Und die hatten Lagerfläche zur Verfügung. Das war der Grund für diese Entscheidung. Übrigens, DHL und Schenker sind nach relativ kurzer Zeit, sind also zwei weitere große Logistiker, nach relativ kurzer Zeit ja auch mit in
dazu
den
gekommen, weil es offenbar mit vielen zu viel war. Die waren einfach überfordert. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Tatsache, dass der Eigentümer von Fiege Teil des Präsidiums im CDU-Wirtschaftsrat ist?
Gar keine. Also ich kenne den damaligen Vorstandsvorsitzenden der DHL, habe ich regelmäßig getroffen. Ich kenne den Chef von Renus. Ich kenne Leute aus dem DB Schenker Aufsichtsrat. Und ja, ich kenne auch Herrn Fiege. Es geht auch nicht um die Frage, wer wen gekannt hat. Es geht um die Frage, wer konnte in der jeweiligen Situation schnell tatsächlich auch Lagerkapazität anbieten und schnell logistisch handeln. Das war das entscheidende Kriterium, nachdem wir entschieden haben.
Sie haben gesagt, das haben Sie auch schon mal anders gesagt. Sie haben gesagt, in der Not, da geht man natürlich auf Leute zu, die man kennt.
Ja, genau. Und diese Leute, die ich kenne, haben ein Pandemiekonzept geschickt für Maskeneinlagerung und Gesundheitsvorsorge insgesamt. Ich sage nochmal, Desinfektionsmittel und anderes fehlte ja auch, ging ja nicht nur um Masken. Und das Unternehmen Fiege hat ein Konzept geschickt. Und dadurch, ja, habe ich mal nachgefragt, was kann denn dieses Konzept? Lass mal reden. Und den Kontakt hergestellt, dann auch in das Ministerium hinein. Auch da muss man sich nochmal wieder dran erinnern. Wir brauchten innerhalb von Stunden und Tagen Lagerkapazitäten. Und ich habe manchmal den Eindruck, alle glauben, Fiege wäre irgendwie so eine kleine Klitsche im Münsterland. Nee, die haben gesagt, 20.000 Mitarbeiter, eines der größten Logistikunternehmen Deutschlands. Nach relativ kurzer Zeit übrigens ist das aus dieser dringlichen Vergabeentscheidung dann in ein, Teilnahmewettbewerb. Also es gibt da vergaberechtlich einen anderen Begriff, der dazu geführt hat, dass auch andere mit einbezogen worden sind. Aber ja, im ersten Moment, Nachdem das Konzept übersandt worden ist, haben wir auf das Unternehmen Fiege zurückgegriffen und am Ende eben viel, viel mehr auch miteinander da umsetzen müssen. Ich sage nochmal, das war auch zum Teil mit chaotischen Zuständen verbunden, weil auf einmal, muss ich ja vorstellen, 5 Millionen Masken, 10 Millionen Masken, 100 Millionen Masken, wir reden auf einmal über Fußballfelder von Schutzmasken, die einzulagern war. Auf einmal merkten alle Beteiligten selbst die Lagerfläche reicht nicht mehr. Die Bundeswehr hatte übrigens damals, die haben wir gefragt, gar keine Lagerfläche zur Verfügung in den Kasernen. Also mussten wir sehr schnell, und Fiege konnte das, Lagerfläche haben.
Also ich stelle mir jetzt mal umgekehrt vor, wie Sie reagiert hätten, Herr Spahn, wenn Herr Habeck in der Energiekrise ein Unternehmen aus seinem Nachbarwahlkreis zufällig auch aus einer grünnahen Organisation damit beauftragt hätte, diese Krise zu meistern. Und Ihnen sozusagen auch ohne Haftungsbeschränkungen Auftrag im Umfang von 1,5 Milliarden Euro gegeben hätte, ohne Ausschreibung. Ich glaube, da wären Sie als Oppositionsführer oder als Oppositionspolitiker doch voll reingegangen, wo Sie gesagt haben, so geht es aber nicht. Also es muss auch in Krisenzeiten eine gewisse Distanz zum politischen Freund gewahrt werden. Aber Ihr Verhalten war ja sozusagen das Gegenteil davon. Sie haben sich nachweislich, das sagt ja auch der Suthoff-Bericht, für dieses Unternehmen Fiege eingesetzt, obwohl es andere Alternativen gegeben hätte. Wenn es wirklich so gewesen wäre, Fiege wäre der Einzige gewesen, der ein Pandemiekonzept hatte, das haben Sie ja auch behauptet, dann hätte man gesagt, okay, natürlich nehme ich den, der am geeignetsten ist. Aber offenbar war es der Ihnen am genehmsten war. Und die waren ja dann auch noch total überfordert damit. Das war ja der Grund, weshalb Schenker, die hatten übrigens auch ein Konzept. Und das Bundesinnenministerium hatte die auch vorgeschlagen. Und so kommt es im Sudhoff-Bericht dann auch dazu. Ich zitiere mal, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es sich bei diesem Vorgehen insgesamt um eine politische Entscheidung handelt. Ich kenne den Bericht auch nicht in Gänze. Und es wäre natürlich gut, wenn dieser Bericht vorläge, und zwar so schnell wie möglich, und zwar nicht hier uns in diesem Kreis, sondern dem Parlament. Denn das Parlament hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Und die müssten diesen Bericht vorliegen haben und dann müssten in einem Untersuchungsausschuss und nicht in einer Enquetekommission, weil eine Enquetekommission, das ist sozusagen, die bereiten einvernehmliche Lösungen vor. Ich würde sagen, hier geht es auch um Missstände, die aufgeklärt werden müssen. Und dann müsste das Parlament die Möglichkeit haben, diese Vorgänge damals aufzuklären und die sie belasten und sie davon freizusprechen oder eben zu sagen, die politische Verantwortung, die sie damals übernommen haben, und die sie möglicherweise auch zulasten der Steuerzahler missbraucht haben, das muss eben auch politische Folgen haben.
Also nochmal zu der Frage der Entscheidung in der Situation. Wir brauchten dringend und jetzt unterstützt. Ich kenne diese Textteile nicht. Ich kenne die Quellen nicht.
Sie kennen
nicht.
Den Satz, kennen Sie nicht.
Ich weiß nicht, welche Quelle dazu.
Herr Spahn, ich verstehe es nochmal ganz kurz. Herr Spahn, ist doch ein Witz. Ich meine, da sitzt Anna Lehmann von der Taz. Die ist nicht in der CDU.
Ja.
Also versteht irgendwie jeder. Trotzdem kennt sie diesen Text. Sie sind CDU. Die Bundesgesundheitsministerin ist CDU.
Aber wir wollen auch gerade drüber reden.
Und Sie haben keine Möglichkeit, diese Textstelle zu kennen. Das, interessiert Sie das nicht?
Doch, oder, das interessiert mich sogar sehr. Aber ich werde genauso wie jeder andere Abgeordnete auch warten, bis es dem Bundestag zur Verfügung gestellt wird. Ja, aber zu Recht würde doch dann der Vorwurf... Also ich kann diesen
Welcher
Text...
Vorwurf?
Ich kann diesen
Was
Text,
der Vorwurf? Der,
ich möchte, dass dieser... Der Vorwurf wäre doch, wenn ich jetzt sagen würde, ich will den Text lesen, aber alle anderen nicht, der muss in einer Art und Weise jetzt zur Verfügung gestellt werden, dass ihn alle lesen können. So, das ist
im
doch...
Im Parlament, Sie könnten jetzt hier sagen, Sie könnten fordern, ich möchte gerne, dass dieser Text im Parlament zugänglich
ist. Das habe ich doch nur wirklich schon hinreichend klar gesagt, dass ich mir wünsche, weil es für mich leichter wäre, dass der Text schnellstmöglich in einer Form, die es auch rechtlich möglich macht, öffentlich zugänglich.
Was verstehen Sie mein
öffentlich,
Problem damit?
Ich verstehe,
Frau Wagen sagt, ich veröffentliche das nicht. Wir veröffentlichen bestenfalls einen Bericht über den Bericht. Aber Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, auch CDU, sagt, es wird kein Untersuchungsausschuss geben.
Ich habe Frau Lehmann dem Haushaltsausschuss des Bundestages, ich weiß nicht, wie oft in der Pandemie Rede und Antwort gestanden. Ich habe ja dieses Geld nicht irgendwie im Keller gefunden. Ja, aber die Entscheidung, alle diese Entscheidungen, Open-House-Verfahren, Beschaffungsverfahren, die Entscheidung, welches Geld dann auch für was gebraucht wird, sind ja rückgekoppelt worden in der Bundesregierung, sind rückgekoppelt worden im Deutschen Bundestag in der damaligen Krisenzeit.
Aber da sagen wir zum Beispiel auch Haushaltspolitiker, es war damals überhaupt nicht möglich, eine effektive Kontrolle der Regierung quasi herzustellen. Alle Entscheidungen wurden eben nachgelagert abgestimmt. Also klar, es war Krise,
Wir haben in der Krise agiert. Wir haben übrigens sehr erfolgreich agiert. Ja. Ich sage, kaum ein Land ist besser durch diese Pandemie durchgekommen als Deutschland. Ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich bin weiterhin stolz darauf, dass wir mit der Mannschaft im Gesundheitsministerium Übermenschliches geleistet haben, dass wir mit dieser Bundesregierung dieses Land, diese Gesellschaft
aus dem Grunde in einer maximal stressvollen
Zeit erfolgreich durch diese Jahrhundertkrise geführt haben. Und gleichzeitig stelle ich mich jeder Debatte, deswegen sitze ich ja auch heute Abend hier bei
aber
Ihnen.
Aber Sie verstehen, dass da so ein komischer Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, die decken sich gegenseitig.
Herr Lanz,
und die haben kein Interesse daran, dass die Öffentlichkeit wirklich erfährt, wie es gelaufen ist. Das ist ja der fatale
Lanz,
Eindruck,
der entsteht. Mein Team sagt immer, ich soll nicht sagen, ich sage es nochmal. Aber ich sage es jetzt nochmal. Für mich wäre allein die letzten 10 Minuten Diskussion leichter, wenn dieser Bericht öffentlich wäre. Ich kann doch nicht über die rechtlichen Bedenken, die es aktuell gibt, was Datenschutz und Prozessrisiken angeht, jetzt einfach drüber hinweggehen. Die Ministerin hat gesagt, sie geht nächste Woche in die Ausschüsse des Bundestages und wird das entsprechend dort diskutieren, aufbereiten, vorstellen. Aber ich kann doch nicht anderes verlangen als das. Ich kann nur eines sagen, ich finde es schon irgendwie... Insgesamt frage ich mich halt, in wessen Interesse ist das, was da gerade passiert?
In unser aller Interesse.
Nein, In der Art und Weise, wie es gerade passiert, dass immer so Textteile öffentlich werden, dass es Wertungen sind. Ich kann einfach das abschließend nicht.
Das ist doch wirklich eine völlige Umdrehung der ganzen Geschichte.
Ich stelle mich doch nur wirklich, Herr Lanz, ich habe hier bei Ihnen, glaube ich, mittlerweile Zusammenhang, wenn wir das zusammenschneiden, wahrscheinlich 2 Stunden über Masken diskutiert.
Ja, aber jetzt reden wir über
Hautarbeit. Ich stelle mich meiner Verantwortung, ich stelle mich der Debatte. Ich weiß, was ich entschieden habe und ich weiß übrigens auch, Frau Lehmann, warum ich was entschieden habe. Ja. Mein Gewissen ist rein. Wir haben in dieser Zeit nach dem besten Wissen und Gewissen gehandelt, um dieses Land sicher durch die Krise zu bringen, um in der Not Masken zu besorgen, um ja dann auch Lagerkapazitäten für diese Masken zu haben. Da bin ich völlig im Reinen mit mir. Ich habe da auch nichts zu verbergen. Deswegen stelle ich mich auch jeder Debatte. Ich werde in jede Ausschusssitzung gehen, in jede Enquete-Sitzung
auch
gehen.
Auch rein im Untersuchungsausschuss?
Alles, was der Bundestag sich wünscht, werde ich Rede und Antwort stehen. Ist überhaupt gar kein Thema.
Nochmal die Frage, sollte es einen Untersuchungsausschuss geben?
Es wird eine Enquete geben.
Sollte es einen Untersuchungsausschuss
geben? Aus meiner Sicht sollte die Aufarbeitung in einer Enquete-Kommission erfolgen.
Warum nicht in einem
natürlich viel bequemer
wäre für Sie. Weil die Enquete-Kommission den Hauptfokus darauf haben wird, wie wir für die Zukunft lernen. Wir sind Stand heute, 5 Jahre später, nicht besser auf die nächste Pandemie vorbereitet als vor 5 Jahren. Wir würden genauso wieder da reinschlittern. Und eine Enquete-Kommission in ihrer ganzen Zusammenstellung und in ihrem Arbeitsauftrag wird die Dinge so aufarbeiten können, dass wir nach vorne hin daraus lernen. Und das finde ich ist einfach...
Können Sie nachvollziehen, warum Leute sagen, wir wollen aber einen Untersuchungsausschuss?
Ich finde, eine Enquete ist der richtige Weg, das aufzuarbeiten.
Und ist einfacher für Sie, das verstehe ich. Ich will noch mal fragen, was macht das mit der Glaubwürdigkeit von Politik, zum Schluss gefragt? Ich meine, wir leben in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Und wir reden so viel über die Glaubwürdigkeit von Politik. Und da gibt es jetzt gar keinen, Sie raunen da die ganze Zeit, da gibt es so komische, finstere Mächte, die da mal einen Satz und da mal einen halben Satz und dort mal eine halbe Information irgendwie in die Öffentlichkeit geben, um dann da irgendwie ein mieses kleines politisches Spiel oder ein mieses kleines politisches Geschäft zu betreiben.
Das waren jetzt Ihre Worte.
Ich sage ja, das ist das Gefühl, das damit sozusagen erzeugt werden soll, möglicherweise auch parteipolitisch gefärbt und so weiter. Es wäre doch so einfach, schlicht und ergreifend zu sagen, pass auf, das war die Situation und jetzt lassen wir einen Untersuchungsausschuss aufarbeiten, was dort im Zweifel gut gelaufen und auch was schlecht gelaufen ist. Schlicht und ergreifend.
Und wenn
wir uns an irgendeinem Punkt schuldig gemacht haben, dann müssen wir auch über politische Verantwortung sprechen.
Über das, was passiert ist, gibt es ja, ich meine, es gibt Bundesrechnungshofberichte, hunderte Seiten lang. Es gibt jetzt diesen Text, den ich noch nicht kenne, aber auch den werden wir ja im Zweifel miteinander besprechen, wenn er denn so aufbereitet ist, dass er öffentlich gemacht werden kann. Es gibt die öffentliche Debatte. Es ist ja nicht so, als wenn wir einen Mangel an Debatte hätten, auch über die Fehler, die gemacht worden sind und auch über die Dinge, die man heute anders entscheiden würde. Ich finde, der Hauptfokus sollte darauf liegen. Wir sind mit Ach und Krach damals durch diese Zeit gekommen, vor allem die ersten 6-8 Wochen. Es ist am Ende gut gelungen. Es war Desinfektionsmittel ausreichend auf einmal wieder da, weil wir uns gekümmert haben. Es waren Schutzmasken da, Impfstoffe da, Beatmungsgeräte da. Wir waren am Ende erfolgreich in der Beschaffung, haben es besser als brauchen. Und wir sollten vor allem lernen für die Zukunft, wie wir besser Vorsorge betreiben. Und ich finde, dafür werbe ich jedenfalls, der Hauptfokus sollte liegen auf der Frage, was machen wir besser beim nächsten Mal mit den Fehlern, die wir aus heutiger Sicht in der Vergangenheit sehen.
Und wenn die Leute jetzt ins Bett gehen, entsteht ein weiteres Mal der katastrophale Eindruck, die stecken alle unter einer Decke. Und das ist das Gefühl, das 2016 jemanden wie Trump ins Amt gebracht hat. Das ist das Gefühl, das in verschiedenen Teilen des Landes zu ganz bestimmten Wahlergebnissen führt. Genau dieses Gefühl. Da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Und dabei wäre es eigentlich so einfach. Und es entsteht der Eindruck, die haben Dinge zu verbergen, die sind linkisch, die sind im Zweifel nicht ehrlich. Lauter Dinge, die ich persönlich alle nicht teile.
Herr Lanz, ich sitze hier regelmäßig bei Ihnen,
ich nehme
mich der Diskussion, bin offen, wie ich offen sein kann, nach bestem Wissen und Gewissen.
Aber dann sorgen Sie als Fraktionschef, Sie sind der zweitmächtigste Mann hinter dem Kanzler. Sie wollen nicht ernsthaft der deutschen Öffentlichkeit erzählen, dass Sie nicht in der Lage wären, dafür zu sorgen, dass dieser Bericht öffentlich wird.
Der Bericht wird aufbereitet und öffentlich werden.
Er wird aufbereitet.
Er muss an bestimmten Stellen zum Beispiel geschwärzt werden. Sie können halt nicht einfach Persönlichkeitsrechte verletzen, nur weil der Herr Fraktionsvorsitzende das gerne hätte. Ich kann es auch nicht ändern. ist nun mal die Rechtslage in Deutschland, dass wir Datenschutz und Persönlichkeitsrechte haben. Es gibt Prozessrisiken mit den entsprechenden Aufarbeitungen, vor allem Schwärzungen. Bin ich sehr sicher, wird dieser Bericht zugänglich werden. Und dann wird man darüber reden können. Ich hätte mir gewünscht, das hätten wir gleich in einem Zusammenhang tun können, weil es natürlich eines macht. Und dafür werbe ich wirklich. Wir sind als Nation, als Gesellschaft, als Deutschland miteinander in echt stressvoller Zeit. Ja. Und da sind Wunden da, die sind bis heute nicht verheilt. Ja. Da geht es übrigens weniger um Masken bei diesen Wunden, sondern mehr um Impffragen, um Lockdowns für Schulen und Kindergärten. All diese Dinge in einem geordneten Verfahren zu besprechen, dabei aber zu merken, dass 2/3 der Deutschen bis heute sagen, wir sind gut durch diese Zeit gekommen. 2/3 der Deutschen sagen übrigens, sie brauchen gar keine Aufarbeitung, das war alles schon okay so. Wir sollten trotzdem eine machen, nur um das zu sagen. Aber eine große Mehrheit hat gemeinsam gut durch diese schwere, stressvolle Zeit gefunden. Und ich finde, das sollten wir uns auch in der Debatte miteinander bewahren. Okay. Ich wünsche mir jedenfalls nichts mehr.
Okay. Dann nehmen wir Sie einfach beim Wort. Frau Lehmann und ich helfen im Zweifel beim Schwärzen, notfalls auch heute Nacht. Und dann sehen wir zu, dass dieser Bericht so schnell wie möglich öffentlich wird, damit wir verstehen, was da passiert ist. Und es ist nicht trivial. Es geht am Ende im Zweifel um 3 Milliarden. Und Leute und Eltern, die jeden Tag erleben, dass Schulen dysfunktional sind, dass Unterricht ausfällt, dass Lehrer nicht da sind und so weiter, weil schlicht und ergreifend kein Geld da ist, die würden gerne wissen wollen, was mit 3 Milliarden sonst in diesem Land alles gemacht werden könnte. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.